Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
When you coach and teach your team defense, what's more important, technique or attitude?
First of all, a lot of respect to you. That's a heck of a question. I've been doing this a long time, and that's the first time anyone's ever asked me that. That's a heck of a question. Attitude comes first. We got to have guys that are going to believe in our mission. They're going to believe in what we want to do. Once they believe, then we can teach them the technique. It all starts with our mindset, and we've got guys that are completely bought into what we do.
Das waren sehr weise Worte eines US-Basketball-Coaches, der am College diesen wunderbaren Sport unterrichtet. Und ich hoffe, Sebastian Hoeneß hört uns heute zu, denn auch er kann sich da durchaus mal eine kleine Anleihe nehmen an diesen Worten. Ich begrüße Christian Pavlic. Servus, Christian.
Schönen guten Tag, Philipp. Und ich begrüße auch noch Felix Mahler bei uns.
Triff mich Think Tank 3. Grüße.
Ja, wir nehmen die Folge heute auf dezentral und müssen auch an der Stelle sagen, vorweg, dass unser Producer Mari, den hat es diese Woche richtig schön erwischt. Wir kriegen das aber alles hin, gute Besserung an der Stelle. Nur für den Fall der Fälle, dass die Soundqualität vielleicht ein bisschen leidet oder es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakt. Immerhin scheinen die Tonspuren alle da zu sein. Das ist schon mal gut, toi, toi, toi. Und wir versuchen euch mitzunehmen in diese VfB-Woche, haben natürlich den Rückblick auf das 1:2 gegen den VfL Wolfsburg, einen größeren NLZ-Part und dann natürlich die Vorausschau auf das Heimspiel in Hoffenheim am Sonntagabend. Ich würde sagen, bevor wir in medias res gehen und über dieses Spiel sprechen, lass uns mal hören, wie der Trainer diese bittere Heimniederlage bewertet. Bitteschön.
Ja, wir sind natürlich überhaupt nicht happy. Ich denke, dass wir ja von einer sehr ausgeglichenen ersten Halbzeit sprechen können. Erwartungsgemäß ein Gegner, der sehr stabil auftritt, der uns insbesondere dann im letzten Drittel das Leben schwer gemacht hat. Rolf hat ja gerade schon gesagt, sagen wir mal ein, zwei Situationen, die wir auch überstehen müssen. Denkt da an die Amura-Situation im Strafraum. Aber sonst habe ich da jetzt auch nicht super viel gesehen. Ich glaube, kein Torschuss, kein XG-Wert produziert. Lag sich ja auch daran, dass in dieser Situation zum Beispiel nicht abgeschlossen wurde. Aber wir selber haben auch wir haben, glaube ich, ein bisschen öfter aufs Tor geschossen, ohne richtig Torgefahr zu erzeugen. Es war ausgeglichen, wahrscheinlich dann auch das richtige Ergebnis. Kommen raus, wollten peu à peu den Druck erhöhen, ohne den Kopf zu verlieren. Ich glaube, das ist sehr gut gelungen, kommen direkt raus, haben zwei gute Möglichkeiten, bleiben drin, haben jetzt Kontrolle. Gegner ist, glaube ich, nur noch am Verteidigen, wir nur in der gegnerischen Hälfte. Und dann ja, machen wir das Tor, verdientermaßen in der 72. Minute. Ja, und dann darfst du das Spiel nicht mehr verlieren, insbesondere nicht verlieren, weil du in zwei Kontersituationen läufst. Das ist sehr, sehr ärgerlich. So reif wir letzte Woche aufgetreten sind über weite Strecken, so unreif war es heute zumindest für 18 Minuten. Ich fand es 72 Minuten ordentlich bis gut. Es ist einiges aufgegangen mit dem Stand von 1:0 in der 72. Minute. Aber dann darfst du 4 Minuten später nicht das 1:1 bekommen durch einen Konter, wohlgemerkt. Ja, dass der Gegner auch gerade bei Standard immer mal wieder für Gefahr auch sorgen kann, ist klar. Aber die Entstehung des ersten Tores ist ärgerlich. Und dann ist das Spiel offen, das ist klar. 4 Minuten nach deinem Tor geht das Spiel auf. Und dann haben wir es nicht mehr hinbekommen, dort die Kontrolle zu gelangen, obwohl wir selber noch zwei sehr gute Möglichkeiten haben. Also kriegen das 1:2. Ralf hat schon gesagt, es ist müßig, darüber zu sprechen. Es ist unglaublich bitter, weil der Ball nicht mal ansatzweise aufs Tor geht, nicht mal ansatzweise zum Mitspieler geht. Die Situation ist eine Nullsituation für den Gegner. Dann 1:2 und dann haben wir selber noch die Chance durch Fabi. Ich glaube, noch eine andere ziemlich gute Möglichkeit, um dort dann zumindest einen Punkt mitzunehmen. Gelingt uns nicht, tut richtig weh, weil es einfach nicht hätte sein müssen heute. Definitiv müssen wir lernen aus dieser Phase nach unserem 1:0.
Sebastian Hoeneß ist alles andere als happy und ich gebe es offen zu, mich hat schon lange keine Niederlage des VfB Stuttgart so genervt wie die am Samstag. Das hat zum einen ja mit der Führung zu tun, aber auch mit der Naivität, die ich dieser Mannschaft so in der Form eigentlich gar nicht mehr zugetraut hätte. Und Philipp, deswegen haben wir ja dieses Intro zu Beginn gewählt. Vielleicht kannst du uns das auch nochmal ganz kurz frei übersetzen, worum es denn da ging und was das mit dem Spiel am Samstag zu tun hat.
Also im Wesentlichen geht es darum, was war die Frage eines Schülerreporters, was das Ganze besonders stark macht. Ja. Was coachen Sie zuerst bei Ihren Spielern? Ist es Attitude, also Einstellung, Herangehensweise an die sportliche Aufgabe oder Technik, also quasi technisch-taktische, spielthematische Dinge. Und er sagt klipp und klar, als allererstes, natürlich gehen wir an die Attitüde ran. Denn die muss stimmen, die ist die Basis von allem. Und ihr habt ja schon ein paar Podcast-Folgen auf den Ohren von uns gehabt und ihr habt mich wahrscheinlich schon ermüdend oft darüber reden hören, über diese berühmten Basics, um die es geht, um diese Galligkeit, diese Griffigkeit, diese generelle Einstellung zu diesem Leistungssport, den die Herren in den Brustring-Trikots da bestreiten. Und genau das ist, finde ich, der Kernaspekt, um den sich die aktuelle Aufarbeitung drehen sollte beim Trainerteam. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, Sebastian Hoeneß hört hoffentlich zu. Nicht, dass ich ihm grobe Schnitzer unterstelle, aber die letzten Wochen, gerade die Heimspiele des VfB Stuttgart, die deuten halt in eine deutliche Richtung. Diese Momente, die gab es jetzt nicht zum ersten Mal, die dich so ein Spiel verlieren lassen oder die dich so ein Spiel kippen lassen. Ja, und all das, all diese Attitüde, die hat Wolfsburg auf den Platz gebracht. Und deswegen haben sie dieses Spiel gewonnen. Und der VfB halt eben nicht. Und da muss man ran. Das ist jetzt höchste Zeit.
Also ich finde, das ist schon ganz, ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, vor allem war die Enttäuschung einfach groß nach dem reifen Auftritt in Dortmund. Das hat ja Sebastian Hoeneß auch selbst gesagt. Ne? Also so reif es in Dortmund war, so unreif war das jetzt heute. Man hat ja nicht genau gewusst, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickelt. Irgendwann hast du gemerkt, das ist so ein 0-0-Spiel, was vielleicht irgendwo einen Lucky Punch bringen könnte. Dann kommt der VfB mit seinem Wollte-Messi-Moment und du denkst, das ist der Dosenöffner. Und irgendwie lief dann doch wieder alles anders, Felix.
Ich ging auch davon aus oder war mir relativ siegessicher, als dieses Woltemar des Solo dann so gefallen ist, wie es gefallen ist. Auch weil davor von Wolfsburg oder generell von Wolfsburg gar nicht die Riesentorgefahr ausgegangen ist, bis auf diese zwei Tore eben. Ich glaube, 3 Chancen, 2 Tore so im Groben. Und das ja hat Philipp schon richtig angesprochen. Und Hoeneß ja auch nach dem Spiel diese 18 plus Nachspielzeitminuten, die darf man schon genau betrachten.
Ja, die darf man sehr genau betrachten. Und also Leute, wir reden hier über 2 Konter. Bei 1-0-Führung in der 72. Minute zu Hause, das geht so nicht. Also da gibt's doch keine 2 Meinungen. Ja, die Frage ist einfach nur, wie du es jetzt angehst. Und ich wäre großer Fan davon, es tatsächlich in der Sache anzugehen. Ja, und da landet man eben wieder bei der Attitüde. Ja, ich habe in dem 90+3, dass ihr ja, mehrere Tausend haben es geschaut nach dem Spiel, auch von Hunger gesprochen. Diesen Hunger, den ich in mir tragen muss, wenn ich eine neue Entwicklungsstufe erklimmen und dann halten möchte. Und genau in diesem Spannungsfeld ist die Mannschaft gerade. Ja, und zwar nicht erst seit Wolfsburg, sondern schon in den letzten Wochen und Monaten. Sie hat sich durch diese herausragende letzte Saison eben diese neue Entwicklungsstufe erarbeitet und hat da bis jetzt tatsächlich immer noch daran zu arbeiten, sie auch wirklich konstant zu halten, sie Woche für Woche abrufen zu können. Und ich rede nicht mehr von einem 3-Tages-Champions-League-Rhythmus, der jetzt monatelang da war. Ja, da haben sie sich halbwegs passabel geschlagen, haben wir ja alle gesehen, ja, mit Hochs und Tiefs, die dazugehören. Aber jetzt geht's da halt rum, dieses Brot- und Buttergeschäft. Auch da wiederhole ich mich, in der Konstanz abzurufen, dass solche Spiele und solche Spielverläufe wie gegen Wolfsburg gar nicht mehr stattfinden können.
Ich glaube, das ist der richtige Gedanke und ich glaube, das Spiel ist jetzt auch schon ein paar Tage her, deswegen bringt es eigentlich gar nichts groß, jetzt auf irgendwelche einzelnen Situationen mehr einzugehen.
Genau,
ne?
Ja.
seht ihr genauso. Es geht eigentlich darum, wie ordnet sich dieses Spiel in das große Ganze ein? Und es gibt auch, Philipp, du hast am Sonntag, am Tag nach dem Spiel ein Stück geschrieben, diesen Heimnimbus, den der VfB dann ein Stück weit verloren hat. Das ging vermutlich vor Weihnachten schon gegen St. Pauli los und es gab dann zwischendrin mal das 4-0 gegen Freiburg, aber der VfB hat diese Ehrfurcht, die er beim Gegner zuletzt ausgelöst hat, wenn er nach Stuttgart reist, so ein bisschen weggeworfen, finde ich, und leichtfertig weggeworfen, weil jetzt nach St. Pauli eben plötzlich Mannschaften wie Gladbach, wie Wolfsburg nach Stuttgart kommen und nicht mehr so, ich will nicht sagen mit vollen Hosen, aber mit diesem Respekt nach Stuttgart kommen, wo ihnen klar wird, okay, wenn wir hier schon mal einen Punkt holen, ist es geil, sondern die Mannschaften gehen hier auf Sieg. Und das finde ich, das ist das Ärgerlichste mit Blick auf diese Partie, weil ja die nächsten beiden Heimspiele übrigens dann noch gegen Bayern und Leverkusen sind. Also das finde ich schade, weil gerade mit Start der Amtszeit von Sebastian Hoeneß hat der VfB sich einen absoluten Heimmacht so ein Heimmacht-Image zugelegt und das ist irgendwie in den letzten Wochen verloren gegangen und das finde ich tatsächlich am ärgerlichsten.
Ja, und dazu ist, glaube ich, auch dieses Gefühl halt noch da. Wir haben es ja auch so vorsichtig bemüht, diese Superlativen von dem Jahresstart. Weil du hast angesprochen, Freiburg war dabei als Heimspiel, Leipzig war auch noch ein Heimspiel, das sie gewonnen haben. Und das war ja ein brutal guter Saisonstart mit Bratislava, Augsburg, den ganzen Siegen und seit Mainz, mit Ausnahme Dortmund und natürlich auch Pokal, aber das war auch, ich sag mal, vorsichtig hingewirkt, dieses 1-0, auch wenn es verdient war, hat sich da eben so ein bisschen was umgewandelt von diesem brutalen Saisonstart und wird er historisch gut und sowas, zu halt, ja, mal gucken, dass jetzt langsam wieder Punkte einsammeln und gerade zu Hause natürlich schade. Das haben wir auch in den Daten drin, diese zwei Heimspiele in Folge, das hatten sie unter Hoeneß noch nie, dass sie zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge verlieren, Gladbach-Wolfsburg. Jetzt ist es soweit und da muss man schon aufpassen.
Und jetzt ist ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, ne? Wir haben in der vergangenen Woche haben wir quasi alles wieder hochleben lassen nach dem Auswärtssieg in Dortmund. Genauso werden wir jetzt nicht alles in Sack und Asche treten nach der Heimniederlage gegen Wolfsburg. Aber woran du halt auch so ein Stück weit erkennst, dass die Maschinerie einfach ins Stocken geraten ist, und das finde ich fast am verheerendsten, ist, wenn du dir teilweise die Körpersprache einiger Spieler anschaust. Also allen voran Dennis Undav, den stelle ich jetzt nur Pass pro Toto raus. Es sind wirklich viele andere Spieler, die mit hängenden Schultern oft rumlaufen, die schon dir direkt suggerieren, nee, heute irgendwie, ist nicht so mein Tag, ist nicht so unser Tag. Und ich meine, Nick Woltemade kommt rein, nach einer Minute, zwei Minuten macht er dieses Ding, der kam richtig frisch rein. Ich möchte fast sagen, unbelastet irgendwie. Und bei vielen anderen Spielern nehme ich keine gute Körpersprache wahr. Und das ist nicht gut, weil jeder hat mal eine schlechte Phase. Auch wir drei haben im Büro mal eine schlechte Phase. Nur wenn du das dann auch noch jedem zeigst, dass du gerade nicht gut drauf bist, dann macht es halt keinen guten Eindruck.
Richtig gut. Ein weiteres Beispiel, Angelo Stiller. Ja. Von dem habe ich eine Szene gesehen, wo er sich wirklich wehrt. Das war 90+1, als der Wimmer da draußen diesen Lupfer macht und dann schmeißt er an der Eckfahne um und sagt, was fällt dir eigentlich ein? So. Und genau dieses, was fällt dir eigentlich ein, musst du halt ab der ersten Minute zeigen und nicht 90+1, wenn das Ding gelaufen ist, Junge. Ja. Und mag sein, dass ich das zu simpel runterbreche, aber es geht halt in diesem Sport auch schon darum, ja, zu zeigen, wessen Revier man hier betritt. Und das hat mir halt komplett gefehlt bei den allermeisten Spielern an diesem Samstag. Und wir wissen alle, dass der VfB auch vor allem dann ein sehr großes Problem bekommt, wenn sein Maschinenraum nicht liefert. Ja, Stiller, Karasor, Mio, dieses Dreieck, der Mio zentral spielt, das ist der Maschinenraum. Da entwickelt der VfB im Regelfall seine Wucht, seine Klasse, sein Tempo, mal wird's gedrosselt, mal wird verlagert, was auch immer, aber das sind diese drei Jungs, die das entscheiden. Und wenn von denen einer ausfällt, wird's schon nicht einfach. Wenn zwei ausfallen in Form von, also nicht an ihre Leistungsniveau kommen, wird's sehr schwierig. Und wenn eben drei ausfallen, so wie gegen Wolfsburg, ist es quasi unmöglich, ja, sich dann im, wenn's eng wird, tatsächlich zu wehren und zu sagen, so, nein, heute hier nicht, that's Our House, hier geht's für euch nicht weiter. Ja, das ist dann halt sehr offen zutage getreten.
Genau, und vielleicht sind gerade aus dem Grund ja die nächsten beiden Heimspielgegner genau die richtigen. Weil ich glaube, wenn du dann nicht heiß bist und nicht gegen die, ich sag jetzt mal despektierlich, grauen Mäuse, Gladbach und Wolfsburg es nicht abzurufen imstande bist, dann solltest du es halt gegen Bayern und Leverkusen halt hinkriegen. Felix, hier ist jetzt noch der Raum für dich, ganz persönlich, um einmal den großen Lichtblick des vergangenen Samstags hochleben zu lassen. Lionel Woltemade, Nick Woltemessi, nenn ihn, wie du willst. Und die große Frage an dich, wann Nationalmannschaftsnominierung?
Das habe ich wirklich wenige Sekunden nach der Erzielung von dem Tor gebrüllt. Nationalmannschaft, wann jetzt endlich? Das war unglaublich. Der hat jedes Mal aufs Neue wieder Impact, wenn er reinkommt. Natürlich das Leipzig-Spiel war ein gutes Beispiel auch noch. Ich glaube, man kann es ihm jetzt nicht böse anlassen, dass er ihn nicht gebracht hat von Beginn an. Das wird wahrscheinlich schon auch Gründe gehabt haben, aber an sich natürlich einer, den man gerne in der Startelf sehen würde. Vielleicht auch schon tut er in Hoffenheim oder gegen die Bayern perspektivisch. Wie er das Ding macht wieder mit seinen, wie groß ist er? 1,98, fast an die 2 Meter ran, schlaksig. Da gab es ja die verschiedensten Vergleiche für dieses Tor, ob es jetzt ein Messi ist, natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber vor allem der Ibrahimovic-Vergleich hat mir ganz gut gefallen, der damals bei Ajax so ein schönes Solotor geschossen hat. Das ist halt was, das hast du ja auch zum Beispiel in Bremen nie gesehen, hat er Ewigkeiten gebraucht, sein erstes Tor zu machen. Beim VfB läuft sowas bei ihm einfach gefühlt aus Normalität. Und wie gesagt, ich dachte, damit hast du es jetzt echt auf deine Seite gerissen. Kam leider so nicht, aber es ist natürlich einer vorne, gerade wenn man jetzt sagt, dass ein Undav gerade vielleicht nicht unbedingt in einem Leistungshoch ist, Demiric auch immer noch so ein bisschen seine Problemchen hat, dann ist es einer, auf den man sich, glaube ich, freuen kann da vorne.
Du hast es gerade schon angedeutet, Felix, nach dem Tor haben viele gedacht, das war's, dem war nicht so. Wir würden direkt mal den Sprung machen in die Zahlen. Dazu spielen wir jetzt erstmal einen Jingle ab.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Und dann, Felix, kriegst du direkt das Wort mit den Zahlen, Daten, Fakten zum Spiel gegen Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob du was dazu mitgebracht hast, aber ich habe mich direkt gefragt, wann hat der VfB zum letzten Mal daheim eine Führung weggegeben? Hast du dazu was? Generell verspielte Führungen unter Hoeneß ist, glaube ich, nicht so häufig vorgekommen. Eher, dass man dann irgendwie Spiele gedreht hat.
Ja, zu verspielten Führungen habe ich spezifisch nichts. Da könnte man vielleicht zusammen mal zu dritt grübeln, wann es das letzte Mal der Fall war, aber ich habe die Klassiker immer dabei und wieder auch ein paar nette Stories. Wir fangen an bei den Bundesliga-Daten, wie immer. Zuerst der VfB, dann Wolfsburg. Expected Goals 1,02 zu 1,42. Der 5. niedrigste Wert beim VfB. Und auch da direkt so als Datenhürden schon direkt gedacht, als ich das gelesen habe, dass Wolfsburg mehr XG hat. Der Elfmeter. Das sind 0,77 XG, wenn man den rauszählt, was natürlich nicht kann, weil er war ja da. Aber wenn man es tun würde, wären es 1,02 zu 0,65. Ich glaube, du spiegelst dann ein bisschen fairer wieder. Schüsse aufs Tor 4 zu 3. Großchancen 2 zu 2, also wie gesagt, ob es der VfB vielleicht verdient gehabt hätte, das Ding zu gewinnen, weil er an sich schon besser war, weiß ich nicht. Ich glaube, unentschieden wäre es verdiente Ergebnis gewesen, auch nach den Daten. Ball ist jetzt relativ ausgeglichen, 53% beim VfB, 47% bei Wolfsburg, auch das der 4. niedrigste Wert beim VfB. Pässe 514 zu 360, Passquote 86% zu 75%, Laufdistanz brutal ausgeglichen, 115,2 zu 115,4 Kilometer, die Sprints auch sehr ausgeglichen, 229 zu 223, da muss ich dazu sagen, Laufdistanz, Sprints, das sind durchschnittliche Werte in dem schönen Tabellenvergleich, den ich jetzt in meiner Word-Datei habe von 22 Spieltagen. Gewonnene Zweikämpfe 161 zu 116, mal wieder ein deutlicher Vorsprung für den VfB und, letzte Woche angesprochen, jetzt kann ich es wieder umdrehen, Rückkehr zur Tabellenspitze, wieder auf Platz 1 der VfB in diesen Zweikämpfen in der gesamten Liga im Vergleich. Ecken 7 zu 5, Fouls 10 zu 15 und auch da kleine Datenspielerei, die habe ich von einigen Folgen schon mal gemacht, aber der VfB ist back to the roots, weil es schon 9 der 22 Spieler haben es exakt 10-mal gefoult. Das ist so ein bisschen die Marke, zu der sie gerne hinkommen. Also wie gesagt, noch ein, zwei Storys zum Spiel. Einmal so eine Geschichte, die zwei Seiten hat. Einerseits, wie wir es auch schon vor Wolfsburg hatten, ist ein gutes Zeichen dieser außergewöhnlich guten Phase unter Hoeneß. Andererseits natürlich gerne verhindert. Haben wir vorhin angesprochen, 2 Bundesliga-Heimpleiten in Folge gab es noch nie unter ihm. Auch der Vergleich, 7 Saisonniederlagen sind es jetzt schon. Das sind genauso viele wie in der kompletten letzten Saison. auch da nochmal, weil ich gerne einordne, wir vergleichen hier mit der besten der Vereinsgeschichte, aber trotzdem natürlich die Marke jetzt schon erreicht nach 22 statt nach 34 Spieltagen und Woltemar dann gerade hochleben lassen, hatte schon 4 seiner 7 Saisontore als Einwechselspieler getroffen, ist damit der Top-Joker in der gesamten Bundesliga-Saison und Wolfsburg Auswärtsstärke, die ich angekündigt hatte, bleibt damit bestehen, jetzt schon doppelt so viele Auswärtssiege wie Heimsiege und auch das nochmal was, was natürlich nicht schön klingt, aber dazugehört, Wolfsburg hat zum 23. Mal in der Bundesliga-Geschichte gegen VfB gewonnen, gegen kein Team mehr.
Ärgerlich. Ich habe parallel ein bisschen geguckt und gegrübelt, was diese Führungsgeschichte bei Heimspielen angeht unter Hoeneß. Da sind mir vor allem 2 Spiele aufgefallen und eingefallen. Das sind aber welche, die halt wild waren und nicht in diesem Stil von Samstagnachmittag. Das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, da führte der VfB zur Pause 1-0, lag dann 1-3 hinten, hat knapp 2-3 verloren. Und dann gab es mal ein Spiel in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim, wo es dann nach 2-0-Führung plötzlich 2-3 stand, kurz vor Schluss, und dann am Ende immer noch 3-3 ausgegangen ist. Aber will sagen, wenn der VfB in Heimspielen unter Hoeneß mal Führungen weggegeben hat, dann waren es eher so verrückte Spektakelspiele, die irgendwann jede Logik verloren haben und die irgendwann völlig aus dem Ruder gelaufen sind und nicht so Taktikkämpfe, sag ich mal, oder so Spiele ohne große Highlights wie jetzt am Samstag, das tatsächlich so
und
zum ersten Mal.
Und vielleicht war auch ein Spiel dabei mit dem Gegner, von dem wir später besprechen werden. Ich glaube, Hoffenheim haben sie da nicht auch geführt bei der 2-3 Heimpleite. Die ist noch ein bisschen länger her als das Frankfurt und sowas, aber
da sind sie rangekommen.
Sie das sogar geführt haben.
Da sind sie hinten gelegen, sehr früh auch.
Hinten gelegen, okay.
Sehr früh hinten gelegen, Undaf dann noch Elfmeter verschossen und dann haben sie sich nochmal rangekämpft und dann hat es aber nur zum 2-3 gereicht, ähnlich wie gegen Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Philipp, ganz kurz, um den Punkt abzuschließen, Blick auf die Tabelle. Passiert ist eigentlich punktetechnisch gar nicht so viel, die Abstände sind weiterhin gleich, aber so Mannschaften wie Freiburg, Mainz und so weiter, die punkten halt und nerven da ein bisschen. Ne?
Momentaufnahme, uninteressant. Fertig. Ja, also der schaut auf den Spieltag, das sind noch 12 weitere zu spielen. Ja, also gut ist, dass du klar diese Abstände eng hältst oder eng halten kannst weiterhin. Schlecht ist, dass der Trend nicht dein Freund wird, weil du eben diese Wellentäler drin hast, auch ergebnistechnisch. Aber der Blick auf die Tabelle aktuell ist überhaupt nicht wichtig. Ja, wichtig ist jetzt, bekomm deine Frische zurück. Ja, arbeite konzentriert in diesen jetzt wieder endlich Trainingseinheiten, die dir zur Verfügung stehen. Ja, und dann ruf einfach mal dein Level konstant ab. Das sind die Dinge, die jetzt wichtig sind. Und dann werden wir in 3-4 Wochen sehen, also spätestens der Restart nach der Länderspielpause im März, das ist die letzte Märzwoche, glaube ich, letzten 10 Tage März, die Länderspielpause. Und danach zählt's. Danach zählt's. Und dann kannst du auch gucken, wie es tabellarisch dann aussieht, von mir aus Woche für Woche. Bis dahin ist das irrelevant. Schließ die weg, sperr die ein, blur die aus, mach irgendwie keine Ahnung was, aber lass Scheiß auf die Tabelle. Das ist vollkommen irrelevant jetzt gerade.
Ein schöneres Schlusswort für diesen Part könnte ich mir nicht vorstellen. Besser wird's nicht. Ab in die Werbung. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Der VfB 2, Philipp, hat am Samstagnachmittag parallel zum Heimspiel der Profis in der Bundesliga ein, wie ich finde, durchaus achtbares Ergebnis geholt beim FC Ingolstadt 2004. Wie ich seit letzter Woche weiß, 1-1 auswärts, ein Punkt, der tabellarisch zwar nicht so viel bringt, aber vielleicht für den Rest der Saison trotzdem Schub geben kann, oder?
Ich möchte diesem Punkt dieser Sendung 2 Dinge zum Besten geben. Zum einen, das ist das Ergebnis, das mich deutlich mehr ärgert vom letzten Wochenende als das 1-2 der Profis, denn der VfB 2 hatte eigentlich alles da liegen, was du brauchst, um dieses Spiel zu ziehen, ja. Zum anderen möchte ich unsere vielfachen Einsendungen, die wir bekommen haben, auch hier nochmal kurz erwähnen von Tom, Nachname lasse ich mal dahingestellt, aber der führt völlig zu Recht an, dass der Verein 2004 aus der Fusion der Vereine ESV und MTV Ingolstadt, und letztere wurde 1881 gegründet, fusioniert hat und seitdem existiert. Kann man so sehen.
Ich finde immer noch faszinierend, wie viele Hörer bei uns sich mit Vereinen wie Ingolstadt und Verl auskennen.
Ja, absolut, absolut.
Super.
Absolut. Also ich meine, man kann das auch so sehen, wie Tom das sieht. Das ist ja alles irgendwo faktisch richtig. Und auch der VfB hat genau an dieser Stelle ein Thema. Ja, Stichwort Jahreszahl, Stichwort Fusion und so weiter. Nichtsdestotrotz, wenn ich eben ein Spiel sehe, ja, gegen den VfB 2, aber wenn ich ein Spiel sehe in Ingolstadt, im tiefsten Fußballland Bayern, und ich sehe da einfach, ich sehe da nicht nur leere Ränge auf ein, also in vereinzelt, sondern ich sehe halt leere Ränge, wo vereinzelt Menschen sitzen, bei einem Heimspiel, am besten Fußballwetter, ey, dann tut's mir leid, also ich weiß nicht, ob das ist, was man wirklich braucht, ja.
Oh. Kurzer Einschub an der Stelle, weil die Kritik ja oft groß ist an Zweitvertretungen in der dritten Liga. Da siehst du mal, dass das gar nicht mal zwingend damit was zu tun hat. Ja, aber auch, ne?
Ganz anderes Thema, logisch. Auch da kann man sehr trefflich drüber diskutieren. Bin ich auch nicht wirklich ein Freund davon. Ja, ich wäre eher ein Freund einer eigenen Lösung für diese U21 Teams. Ja, aber irrelevant auch da. Wir lass uns zum Thema zurückkehren. Die Mannschaft von Markus Fiedler hat anscheinend einen Knopf gefunden. Ein Hebel, ein Schalter, was auch immer. Die spielen gerade sauber ihr Ding runter und haben leider nur 4 Punkte aus 6 geholt. In den letzten beiden Spielen 6 wären drin gewesen. Dennis Simon für mich, glaube ich, ist das dritte Mal die Saison, dass er einen Elfmeter verschuldet und dann einfach auch hält. Scheint so eine Art Masche zu sein. Ja, aber auch da geht's darum, Stichwort Attitüde, Stichwort Level ans Limit kommen und so weiter. Jetzt am Sonntag 13:30, wer also einen Doppler machen will, bevor er nach Hoffenheim fährt, fährt Groß-Asbach vorbei. 13:30 gegen Cottbus, Karten gibt's an der Tageskasse. Und Cottbus ist so ein Gegner, der dir wieder alles abfordern wird, der dir wieder körperlich vor allem eine Aufgabe stellen wird. Die ist nicht einfach. Und da geht's jetzt darum zu bestätigen, dass man diesen Schalter nicht nur kurzzeitig, sondern dauerhaft gefunden hat. Und das ist die Aufgabe, die sich Markus Fiedler und seinen Jungs gerade stellt.
Werden wir beobachten. Derweil erzielte die U19 ein 2:2 gegen den TSV 1860 München. Da einen Punkt geholt.
Ja, aber auch da. Ja. Also ich habe das Spiel live gesehen tatsächlich. Bis auf die letzten 10 Minuten, weil es war so affenkalt, dass ich ins Stadion geflüchtet bin. In den warmen Pressebereich. Aber das Spiel, das du nie im Leben, dass du da 2 Punkte abgeben. Ja, der Gegner ist eigentlich dir nicht, kann dir nicht auf Augenhöhe begegnen. Und der VfB hat sie eingeladen, ja.
Weiter geht's für die U19 am Samstag, High Noon, 12 Uhr, zu Hause gegen Hertha BSC. Und Felix, was in der vergangenen Woche auch passiert ist, die Auslosung in der Youth League. Das Achtelfinale steht fest. Der VfB reist zu Sporting Club de Portugal, wie er offiziell heißt, nämlich nicht Sporting Lissabon, aber das ist auch wieder was für die Freunde der Rabulistik. Felix, schweres Los, Sporting Zweiter gewesen in der Ligaphase und gegen die zu spielen und dann auch noch auswärts ist nicht ohne.
Ja, es gab ja auch so ein schönes Reaktionsvideo direkt von dem Jung und Wild Kanal und ich glaube, da kam, ich weiß nicht, was der Wortlaut war, ob es die Besten war oder das Schwerste oder sowas, als dann Lissabon fiel. Ich glaube, Willig war auch zu sehen, der sich an den Kopf fasst, quasi so ein bisschen comicartig. Also das wird schon eine Hausnummer, da in Lissabon weiterzukommen, aber ich meine, den Ansporn haben sie sowieso, plus, das haben wir auch schon angesprochen oder wurde jetzt auch mit ausgelost, das nächste Spiel ist ein Heimspiel. Das heißt, da ist, glaube ich, nochmal mehr Lust drin. Wir gewinnen jetzt hier in Portugal und haben das Viertelfinale nochmal in Stuttgart.
Und dann wartet wahrscheinlich die zweite schwerste Mannschaft aus dem Topf auf dich, ne? Nämlich der FC Barcelona, der sich gegen Aston Villa durchsetzen wird. Davon gehe ich zumindest aus. Ja. Und das waren die beiden Lose, die wirklich keiner bekommen wollte. Barca und Sporting. Jetzt hast du Sporting, jetzt hast du die größtmögliche Aufgabe. Und ich bin sehr gespannt, wie die Jungs sich da unten schlagen werden.
Und was wir jetzt schon vorwegnehmen können, ein Philipp Meisel hat gebucht. Das heißt, wir werden für euch dieses Spiel komplett covern.
Das ist richtig. Tatsächlich laufen im Hintergrund, während diese Podcast-Aufnahme läuft, ist unser Online-Portal für unsere Mitarbeiter offen. Und ich bin noch im Hotel, habe ich noch nicht, aber Flug und so weiter ist klar. Freut euch auf jede Menge Berichterstattung aus dieser wunderschönen Stadt am Deju. Freut euch nicht nur auf den Live-Ticker logischerweise und Bilder und Videos, sondern eben auch jede Menge Stücke drumherum. Also ich weiß nicht, ob ich es so hinbekomme wie damals in Japan, wenn ich ganz, also quasi Teil der Squad zu sein und aus dem Innersten berichten zu können. Aber ich habe mir jede Menge vorgenommen, logischerweise. Habe auch ein paar interessante Gesprächspartner schon in der Pipeline. Das wird spannend und ich freue mich immens auf diesen Ausflug, logischerweise. So.
Und wer gedacht hat, die Zeiten der Podcast-Aufnahmen aus irgendwelchen kleinen Hotelzimmern seien vorbei, der sieht sich hiermit getäuscht.
Das ist richtig, das ist richtig. Vielleicht habe ich sogar einen Gesprächspartner auf dem Schoß sitzen in diesem Hotelzimmer. Wir werden es sehen. Ja.
Wir freuen uns. Die U17 hat 2-1 gewonnen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Schöner Erfolg für das Team. Da geht's weiter am Samstag um 11 Uhr auswärts beim 1. FC Köln. Das ist wirklich, also ich finde es cool, dass diese Mannschaften wirklich da jetzt mal quer durch die Nation reisen und mal andere Gegner bekommen.
Ja, sehr cool.
Definitiv. 2-1 gab es auch für die VfB-Frauen in einem Testspiel gegen JFA Academy Fukushima aus Japan. Herzlichen Glückwunsch. Und da haben wir herausgesucht, weil das in der vergangenen Woche noch nicht so ganz klar war. Jetzt ist der Spielplan da für die Rückrunde bei den Frauen. Los geht's am 2. März um 14 Uhr, wer sich das schon vormerken möchte, mit einem Heimspiel, mit einem Derby gegen den KSC für die Frauen. 2. März, 14 Uhr. In der Hafenbahnstraße.
Jawohl. Auch das wahrscheinlich mit einem Philipp Meisel vor Ort.
Nicht an der Hafenbahnstraße, sondern irgendwo an Autobahndreieck spielt der VfB Stuttgart am Sonntagabend um 19.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim, Felix. Es wird, glaube ich, ein Heimspiel für den VfB.
Ja, ich glaube, viel liebloser wird so ein Surrounding um Stadion nicht. Also da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, Burger King, KFC und McDonald's auf 5 Metern, danach Bahnhof und das war's dann gefühlt. Noch dieses eine hier, was war's, Raumschiff, was da rumsteht.
Eine Concorde, also, auch, eine Concorde.
Leute, wollt ihr wieder Mails bekommen? Ja? Wollt ihr wieder Mails bekommen?
Es wird uns aber auch gerade nicht einfach gemacht. Wir sprechen über Ingolstadt, Wolfsburg, Hoffenheim. Also wir kommen auf die VfB-Fans zu sprechen. Ich durfte mich auch in diesen sogenannten freien Verkauf bei der TSG einwählen. Und wenn ich nach dem gehe, glaube ich fast, dass es noch vielleicht 1.000-2.000 mehr werden als letztes Jahr. Da waren es ja auch schon knapp 15.000, 16.000. Jetzt waren schon 1, 2, 3 Blöcke weg, weil VfB-Fans Hoffenheim-Mitglieder entweder angefragt haben oder selbst welche wurden. Also noch vor dem freien Verkauf rein sind, im Minutentakt waren die Dinger weg. Und ja, das wird ein ziemliches Fest. Und auch schon aus der Fanszene gab es ein Motto. Letztes Jahr war es alle in Rot. Das war im März, bisschen mehr Sommerfeeling, bisschen mehr Trikotzeit vielleicht. Jetzt ist das Motto alle mit rotem Schal. Wahrscheinlich alle erwarten gut Winter, schwarze Winterjacke, alle in Rot wird schwierig, aber der rote Schal ist das Motto.
Also unser Kollege David, der ja auch regelmäßig hier im Podcast mit uns unterwegs ist, hat einfach in Hoffenheim mal angerufen und hat die gefragt, was die denn erwarten. Ja. Und selbst die erwarten schon 13.000, vorsichtig geschätzt. Ja, also dann packt da mal.
Die haben auch letztes Jahr schon deutlich weniger erwartet. Also.
Richtig, dann packt da mal noch ein bisschen Dunkelziffer drauf und dann weißt du Bescheid. Ja.
Also, es ist alles angerichtet für ein faktisches Heimspiel des VfB Stuttgart. In der vergangenen Saison hat es wunderbar funktioniert mit einem 3-0 Auswärtssieg. Jetzt kommt der VfB mit deutlich weniger Selbstvertrauen nach Sinsheim. Die ihres Zeichens, Philipp, in der vergangenen Woche, ich habe mir das Spiel am Sonntag angeschaut, eine recht solide Leistung geboten, haben 3-1 gewonnen, haben bei Werder Bremen und das sah schon gut aus, ehrlich gesagt.
Featured by Dildo King übrigens. Ja, wie ich heute gelernt habe, hat der neue Cheftrainer Ilzer einfach mit dem Dildo in der Faust in die Kabine marschiert und hat anhand dieser Härte dieses Sexspielzeugs verdeutlichen wollen, welche Härte seine Jungs jetzt an den Tag legen müssen.
Man muss aber fairerweise sagen, im Dezember war das. Das war vom Spiel gegen Freiburg.
Dann habe ich das heute Morgen in meinem Algorithmus tatsächlich halb wach, kurz nach dem Ausflug nach München zu Celtic, falsch wahrgenommen. Dann entschuldige
ich. Ich habe das auf Twitter gesehen oder heute X und dachte kurz, warte mal, die verarschen mich doch, weil die auch so ein KI-Bild hingebaut haben von dem Trainer im Kochanzug, weil er eigentlich reinging mit der Prämisse, hier die Zutaten für ein gutes Spiel. Deswegen stand er da wie ein Koch und dann haben sie ihn mit KI noch wirklich ein Dildo in die Hand gebastelt. Und das ist wohl vorgefallen, ich glaube Freiburg war es, irgendwann Anfang Dezember, glaube ich, das Spiel. Bis jetzt konnten sie es zurückhalten, jetzt wurde es rausgefunden. Also das ist schon eine spannende Maßnahme.
Generell Trainer, die in der Kabine mal ordentlich die Sau rauslassen, mag ich. Ja, Christoph Daum, Huib Stevens, da gibt es ja mannigfaltige Beispiele auch beim VfB in seiner Historie. was da schon alles passiert ist. Gibt es auch andersrum. Wer erinnert sich nicht noch an den legendären Eisbecherwurf von Mio Ganea Richtung Felix Magath beispielsweise. Aber ja, also zurück zum Wesentlichen, die Hoffenheimer.
Du wolltest sagen, zurück zu den Hard Facts.
Ja, das wollte, genau das wollte ich umschiffen, Christian. Ja. Die sind mit Vorsicht zu genießen. Ja, denn Mannschaften, die mit dem Rücken zum Wand stehen, sind das generell. Ja, und sie haben nicht zuletzt jetzt in Bremen gezeigt, das war der Tipp, wo ich mir am sichersten war, dass ich richtig liege in der Mein VfB Kick-Tipp-Gruppe mit einem deutlichen Heimsieg für Bremen. Ja, Pustekuchen, ja. Ist nicht so gelaufen. Und die Hoffenheimer haben das sehr seriös und absolut verdient nach Hause gefahren, das Ergebnis.
Genau, ich würde gerne noch ein paar Sätze dazu verlieren, weil ich habe es mir wirklich angeschaut, aus Interesse, weil ich mich die ganze Saison wahrscheinlich wie so viele fragen, warum stehen die eigentlich mit diesem Kader so weit hinten in der Tabelle? Und habe das Spiel gesehen, dann liegen die nach 5 Minuten durch ein Eigentor 1-0 hinten und du denkst, es läuft genau in die Richtung, wie du gerade gesagt hast, Philipp, das wird ein souveräner Heimsieg für Werder und plötzlich war das richtig stabil und das war ein hochverdienter Auswärtssieg, stabil hinten, gut im Zentrum, aggressiv, werden wir auch gleich bei den Spielen auf diesen Augenmerk zu richten, gilt sicher auch noch drauf zu sprechen kommen. Vorne offensiv, müssen wir nicht drüber reden, über die Qualität, die sie haben und wenn die Spieler da ihr Potenzial abrufen, ist das schon recht gut und insoweit wird das jetzt ein Spiel, das in meinen Augen überhaupt nicht zu vergleichen sein wird mit dem gegen Hoffenheim in der Hinrunde. In der Hinrunde, da die Hoffenheimer erstens noch mit einem anderen Trainer unterwegs, Pellegrino Matarazzo, zweitens der VfB voll in diesem Champions League alle 3 Tage in Spielfokus, der vielleicht gegen Hoffenheim schon eines seiner schwächeren Heimspiele abgeliefert hat und gerade so durch einen VAR-Elfmeter in 90+9 noch einen Punkt geklaut hat. Jetzt hast du die Konstellation, dass eine Mannschaft an ihrem Trainer, nämlich Herrn Ilzer, festgehalten hat, da offensichtlich Selbstvertrauen getankt hat und ein VfB, der ausgeruht, verhältnismäßig dahin reist, aber wo es mit dem Selbstvertrauen ein bisschen hapert.
Es gibt ja diese Stimmen, die einen sagen, hey, wenn du dir ein sportliches Entscheidergespann aus einer zweitklassigen Liga holst, bekommst du halt auch noch zweitklassigen Fußball dafür sozusagen. Ja, den kann man so fahren, diesen Take. Es gibt aber halt auch die letzten Jahre mal sich Sturm Graz ein bisschen genauer angeschaut haben. Und wenn du halt siehst, was die da rausgeholt haben, genau diese beiden Entscheider aus quasi nichts, ne, aus dem Club der in der österreichischen Liga, ja, so eine graue Maus war im Wesentlichen, ja, und ich meine.
Und die Allmacht von RB Salzburg durchbrochen.
Genau, haben. Richtig, ja, mit einem Doublesieg und so weiter, ja, also da ist halt schon, da muss Qualität dahinter sein, weil wir Vollblinde schaffen das nicht, also das ist nicht möglich, ja, und wie gesagt, auch da, du hast es gerade angerissen, Christian, wenn eben, ein Mannschaft, ein Club, ein Konstrukt, wie auch immer, an so einer Person dann festhält und die ersten Widrigkeiten übersteht. Ich nehme da immer wieder gerne die Anfangszeit Dortmund unter Klopp. Da ist ja jeder schreiend davongerannt. Ja, nicht zuletzt die Fans, weil ich dachte, um Himmels Willen, wo führt denn das hin? Ja, dann guckt euch mal an, wo es hingeführt hat. Ja, und das hat im Wesentlichen damit zu tun, weil die Leute eben, die Entscheider, konsequent geblieben sind und gesagt, nein, der macht das jetzt und wir ziehen es durch und wenn es uns 2 Jahre kostet, dann kostet es uns 2 Jahre. So, ja, und daraus ist dann was erwachsen, was zu großartigen Erfolgen geführt hat.
Zahlen bitte.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Herr Mahler, Sie haben uns was mitgebracht. TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart.
So sieht's aus. Einige Daten, also wirklich auch interessante Daten, vor allem die Storys wieder später, weil ihr habt es schon ein bisschen angekündigt, Hoffenheim liegt oder lag dem VfB aktuell nicht so, also wird schon spannend Sonntagabend, aber zuerst die Bundesliga-Daten, zuerst Hoffenheim, dann der VfB nach der Paarung, Tore Platz 12 gegen Platz 5, 29 Stück bei Hoffenheim, 40 beim VfB, das ist schon ein deutlicher Vorteil, Torschüsse aber sogar näher beieinander, Platz 7 bei Hoffenheim, Platz 4 beim VfB, Gegentore Platz 3, also quasi im negativen Sinne Platz 3, 45 Stück bei Hoffenheim gegen den VfB auf Platz 10 mit 33 Stück. Ballbesitz 49%, Platz 7 bei Hoffenheim, 56%, Platz 3 beim VfB. Da lese ich jede Woche vor, dass sie oben dabei sind, genauso auch in der Passquote. Platz 9 bei Hoffenheim, Platz 4 beim VfB. Und auch sehr interessant, Flanken aus dem Spiel, wie gesagt, nenne ich mal und nenne ich mal nicht. Hier nenne ich sie, weil Platz 1 gegen Platz 2, das ist das Flankentopspiel der Liga. Und auch individuell ist Mittelstädt der mit 72 Flanken in Summe, der die meisten Flanken aus allen Bundesligaspielern bisher ja abgefeuert hat, sage ich mal. Gewonnene Zweikämpfe, Platz 8 gegen Platz 1, wie gesagt, Tabellenführung zurückgewonnen. Gewonnene Kopfballduelle, Platz 9 gegen Platz 14. Laufdistanz, Platz 6 gegen Platz 14, das ist ein Unterschied. Sprints, Platz 12 gegen 15, ist ausgeglichen, aber auch nochmal intensive Läufe, Platz 7 gegen Platz 17. Also da gibt's hier und da schon, ich nenne sie mal physische, intensive Stats, die für Hoffenheim sprechen. Faust am Gegner, Platz 6 gegen Platz 12 und Karten, Platz 9 gegen Platz 8. Natürlich am wichtigsten, auch wenn natürlich gerade noch sehr viel sehr eng ist, trotzdem Tabelle, Platz 15, 21 Punkte, die Hoffenheimer gegen Platz 7, den VfB mit 35 Punkten, Heimtabelle Platz 15 gegen Auswärtstabelle Platz 8 und eben auswärts in Hoffenheim bisher eine komplett ausgeglichene Bilanz in dieser Bundesliga-Historie oder Pflichtspiel-Historie gegen Hoffenheim, 15 Spiele in Sinsheim, 5-mal Hoffenheim, 5-mal Unentschieden, 5-mal VfB, wie gesagt, komplett ausgeglichen. Und muss man eben auch fairerweise mit einrechnen, dieser 13-0-Sieg, der war überragend letztes Jahr, auch im Gesamtbild, aber es war der erste Sieg in Hoffenheim seit 2013 davor, also das war eine lange, lange Durststrecke. Und ich habe schon angekündigt, euch fallen Spiele auch bestimmt ein, das waren dann Last-Minute-Unentschieden auf den Dienstagabend unter Labbadia zum Beispiel, Last-Minute noch verloren in Hoffenheim. Selbst auch die Heimspiele, das 1-1 in der Hinrunde, war nicht das beste Spiel des VfB. Letztes Jahr trotz der historischen Saison auch 2-3 verloren. Dann noch davor das 1-1 zu Hause, was in die Relegation geführt hat. Also gegen Hoffenheim, da verbindet man nicht immer die besten Spiele mit, würde ich zumindest behaupten. Auch wenn eben dieses 3-0 schon noch nachwirkt, zumindest bei mir auf jeden Fall noch nachwirkt. Eckspieler gibt's beim VfB 1-2-3, nämlich tatsächlich Triljatscha. Der war beim Hoffenheim 2. Stiller, Brun Larsen sind natürlich die Klaren und Kabak bei Hoffenheim natürlich als Trainer noch Sebastian Hoeneß. Und wir immer noch zwei, drei Storys zum Spiel, zu ein paar Daten insgesamt gesehen. Wie gesagt, wir hatten vorhin die Niederlagen, jetzt haben wir die Siege, weil der VfB kann auch in Sachen Siege nicht mehr an diese Summe von 23 Saisonsiegen kommen, die sie letztes Jahr hatten. Das geht jetzt auch eben nicht mehr. Nübel und Leveling stehen jeweils vor ihrem 100. Bundesligaspiel, auch das große, große Namen und große Summen. Leveling hat bisher 3 Tore erzielt gegen Hoffenheim, gegen kein anderes Team traf er bisher so oft in der Bundesliga. Ist noch nicht die riesengroße Datenmenge, ist klar, auch 3 Tore nicht viel, aber trotzdem vielleicht einer, auf den man gucken darf am Sonntagabend. Und auch sehr interessant, weil das Hoffenheim und den VfB betrifft, Hoffenheim hat die letzten 31 Bundesliga-Heimspiele immer mindestens ein Gegentor kassiert, damit den historischen Negativrekord von eben dem VfB eingestellt. Und wenn sie jetzt eben am Sonntag ein Tor kassieren, ist hier ein Novum geschaffen worden. Und auch das, wie gesagt, haben wir vorhin gesehen, Platz 15 in der Heimtabelle, das ist nicht die Heimstärke bei Hoffenheim. Letzte 7 Pflichtspiele vor heimischer Kulisse, immer sieglos, 3-mal unentschieden, 4-mal verloren und eben dieser 3-1-Sieg in Bremen, der absolut ordentlich war und der vielleicht ein bisschen Hoffnung macht auf Hoffenheimer Seite, war eben erstmals dieser Bundesliga-Saison wirklich richtig Vorsprung auf Relegationsrang, 7 Punkte Vorsprung, das war schon ein bisschen befreiungsschlagartig. Und was ich angesprochen habe vor Wolfsburg, tue ich auch hier nochmal, weil der 50. Sieg von Hoeneß beim VfB in der Bundesliga steht natürlich dann immer noch aus.
Danke, Felix. Ich finde vor allem das mit den Heimgegentoren sehr interessant. Der VfB hat ja damals in seiner fast Abstiegssaison oder über fast Jahre hinweg diese Reihe gehabt, wo er dann, glaube ich, Rot-Weiß Essen aus den 70ern gebrochen hat. Und jetzt könnte die TSG Hoffenheim schon wieder den VfB ablösen. Ich glaube, jedem, der es mit dem VfB hält, liegt daran.
Ja, weil mindestens ein Tor brauchst du, wenn du gewinnen willst. Das ist ja schon mal ganz einfach.
3 Euro, vielen Dank. Womit wir bei den Player to Watch wären, bei den Spielern, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt. Ich würde direkt mal den Anfang machen, weil wir schon über dieses Bremen-Spiel gesprochen haben. Und da hat sich einer erstmals in dieser Saison in die Torschützenliste eingetragen, den ich eigentlich für schon sehr, sehr talentiert halte und auch so eine richtige Kampfsau aber auch ist im positiven Sinne. Anton Stach, der analog zu Angelo Stiller in der U21-Nationalmannschaft unterwegs gewesen ist da mit ihm zusammen agiert hat. Bei dem ist allerdings die Formkurve nicht ganz so steil gegangen wie die bei Stiller. Dazu kam dann noch eine Verletzung, die er hatte, das muss man der Fairness halber auch sagen. Aber der Kerl ist wieder zurück, hat, wie gesagt, in der vergangenen Woche in Bremen getroffen und ist einfach auch wieder so einer dieser dieser Leuchttürme da im Zentrum, die du einfach bekämpfen musst. Das ist einfach so, Felix hat es, glaube ich, zu Beginn der Folge schon gesagt, du hast gerade diese Phase mit diesen Gladbachs, Wolfsburgs, Hoffenheims, und das ist einfach, das reiht sich in diese Liste ein. Es wird Spieler geben, die dir wehtun wollen, die dir wehtun können und bei denen du das einfach annehmen musst, bei Minusgraden die Schmerzen zu ertragen und dagegen zu halten. Und Anton Stach ist genau dieser Prototyp, den musst du rausnehmen, in dem Sinne, dass du natürlich ihn nicht aus dem Spiel trittst, sondern rausnehmen im Sinne von ihm die Grenzen aufzeigen. Und wenn das nicht gelingt allerdings, ja, wenn also das Zentrum, das Philipp schon zu Beginn der Folge kritisiert hat, das zuletzt beim VfB nicht auf allerhöchstem Niveau agiert, wenn dieses Zentrum also gegen Stach und Co. in Hoffenheims Zentrum den Anschluss verliert, dann wird's halt eng am Sonntagabend.
Dann nehme ich den, mit dessen Nachname ich sehr viel anfangen kann. Luca Philipp. Torhüter, gebürtiger Stuttgarter, Stammverein TSV Eltingen, hat er mit einem gewissen Herrn Fiedler gemeint, der den VfB 2 trainiert. Heute, glaube ich, SG Leonberg Eltingen. Ich meine, der TSV Eltingen so existiert gar nicht mehr. Danach Freiberg, auch das hat er mit Herrn Fiedler gemeint. Und dann Hoffenheim, auch das hat er mit Herrn Fiedler gemeint. Und jetzt halt eben gerade die Nummer 1, weil Baumann ausfällt. Ja. Und dieser junge Mann, der ist halt einfach unerfahren. Ja. Und deswegen für mich der Spieler, auf den man achten muss, weil er halt ein potenzielles Angriffsziel ist. Ja. Und jemand, der ja noch nie länger auf diesem Top-Level ein Tor hüten musste, den würde ich einfach attackieren, so gut es geht. Ja, und das bringt zugleich auch mit sich, dass der VfB sowieso mal gucken muss, mal wieder ein paar mehr Tore zu erzielen. Ja, hat er in den letzten Wochen in bestechender Regelmäßigkeit nicht gemacht. Und deswegen, ja, alle Augen auf Luca Philipp.
Definitiv. Der übrigens in Bremen echt ein starkes Spiel gemacht hat. Ein paar gute Paraden.
Genau, Bremen sehr starkes Spiel gemacht, richtig.
Auch hier nochmal Quervergleich, weil wir im Wolfsburg-Part kurz das Thema Körpersprache hatten. Die hat mir sehr gut gefallen bei ihm. Also der hat sich wirklich nach jeder Parade selbst gepusht, teilweise auch ein bisschen drüber, aber ich glaube, das brauchst du dann einfach auch.
Ja, solange er nicht wie der Herr Thülberg halbnackt in Heidenheim rumrennt, mein Gott. Ja, also das ist schon okay, darf er machen, steht ihm völlig frei. Interessant an der Vita finde ich auch noch, dass es so jemand in die Bundesliga schafft, der halt nie beim VfB war. Also du kommst aus der Stadt und warst einfach nie wirklich beim Club. Fällt mir spontan nur Kollege Musiala ein, für den das auch gilt. Ja. Interessant und spannende Personalie einfach. Ja.
Ich habe einen, auf den die Kategorie Player to Watch, glaube ich, so ziemlich wie die Faust aufs Auge trifft oder vielleicht ein bisschen weniger, weil sein Wechsel ist schon durch, aber sehr viel haben auf ihn geschaut und tun es noch. Tom Bischoff, immer noch 19 Jahre jung, auch der halt trotzdem in ein paar Statistiken zu finden, individuell aus allen Bundesligaspielern die geteilt drittmeisten gewonnenen Zweikämpfe in Summe, die Saison schon 258 gewonnen, auf Platz 15 der VSM Gegner, auch das witzig, weil natürlich eigentlich eher einer, den man ein bisschen für seine Kreativität schätzt, 5 Scorer in 20 Ligaspielen, 3 Scorer in 8 Europa-League-Spielen, und jetzt geht's eben für ihn im Sommer ja ablösefrei zu den Bayern, das ist ja schon durch. Ist da die Frage, ob der Schritt zu früh kam, ob er genau richtig ist, ob er nochmal verliehen wird. Also es wird spannend, da zu gucken, weil schon einer ist, auf den man auch zukünftig achten darf, auch fürs DFB-Team. Und einer, der ja einfach immer gefährlich ist, egal wie jung er schon ist und egal wie unerfahren, vielleicht noch mit 19 Jahren. Aber das ist schon einer, der diese Hoffnung meiner Mannschaft ungemein aufwertet.
Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal, wie soll man sagen, honorable mention, also den wir jetzt nicht in unserer Liste haben, aber Mörstedt ist auch so ein Spieler, auch diese Generation, U19 Weltmeister, Stürmer, der immer mal wieder reingeworfen wird und auch Akzente setzt. Wir haben ja beim VfB jetzt mit Finn Jeltsch auch jemanden aus dieser Riege. Also das ist wirklich die Generation, die absolut im Kommen ist und deswegen gar kein Wunder, dass sich die Bayern um Tom Bischoff bemüht haben und ihn dann letzten Endes auch bekommen haben. Philipp, Personal beim VfB. Gibt's News?
Ja, nicht im überschaubaren Rahmen. Also es scheint so, dass sich nicht viel getan hat in der Woche. Carlos Ubida war beim Training, hat das auch aufgeschrieben. El Bilal und Al-Dakil sind, sag ich mal, individuell unterwegs, aber so gut, dass man wirklich vielleicht eine Länderspielpause mit einem Testspieleinsatz und so rechnen kann. Ja, mal schauen. Vielleicht sogar schon vorher wieder relevant für den Matchkader, ich weiß es nicht, die Signale, die von unten kamen, waren eben so, dass es dann ganz gut läuft. Ja, vor allem im Fall von El Bilal hätte ich das nicht gedacht, aber ist schön. Und ansonsten scheint es so, als würden alle Mann bereit dafür sein, diese Scharte auszuwetzen. ja, von Wolfsburg in Sinsheim jetzt an diesem Wochenende. Und dann, wie gesagt, wird sich halt zeigen, ob man an dieses berühmte Limit kommt. Ja, gerade die Offensiven dürfen sich da angesprochen fühlen. Ja, da muss über außen mehr passieren. Führig, Brun Larsen, wenn er denn zum Zuge kommt, Leveling, wenn er zum Zuge kommt. Und auch für Herrn Undaff gilt, es reicht halt nicht ein bisschen Arsch raushalten. Das reicht nicht. Ja, also das reicht einfach nicht, Dennis. Und dann musst du eben gucken, wie du wieder dahin kommst, dass du erstmal Scoring lieferst, aber vielleicht noch wichtiger als Scoring, dich in der Form präsentierst, die Perspektive hat, weil die Form, die in den letzten 2-3 Spielen an den Tag gelegt hat, die hat das eben nicht, diese Perspektive.
Dein Wort in Gottes Ohr, mein Tipp ist für Sonntag trotzdem ein 1-1. Oh, da zieht Herr Mahler das Gesicht zusammen. Ja, es tut mir leid. Ich muss sagen, ich habe in den vergangenen Wochen häufig sehr positiv getippt und bin auf die Schnauze gefallen. Jetzt versuche ich es mal andersrum. Wenig erwarten und dann hoffentlich davon ausgehen, dass ich eines Besseren belehrt werde.
Das warten wir beide ab. Dann gehe ich mal mit meinem Tipp raus. Also ich glaube auch, dass Hoffenheim brutal wichtig wird. Und wir haben Form angesprochen. Da, wie gesagt, das wirkt noch nach, dieses 0-3 letztes Jahr. Das war, glaube ich, mit die beste Hinrunde, vor allem die beste Auswärts-Hinrunde. Erste Halbzeit, meine ich. Die war brutal. Sowas, so eine Leistung brauchst du wieder. Und ich tippe mal ein bisschen verrückter. Ich tippe auf viele Tore, weil VfB gern mal hinten kassiert. Hoffenheim, haben wir vorhin gesehen, offensichtlich auch 2-4 Auswärtssieg.
Jetzt ziehe ich mein Gesicht zusammen. Stark.
Hey, Christian Pavlic muss sich anschnallen. Ja. Der Meißel tippt ein 3-0. Solides 3-0 für Stuttgart.
So, da muss ich keine Gesichter verziehen.
Das ist richtig. Ich hoffe, dass ihr recht behaltet und ich nicht. Da wäre ich der Glücklichste hier. Für euch wie immer der Hinweis, dass wir am Sonntag für euch komplett am Start sind. Vielleicht ein bisschen so Second Screen, Wahlberichterstattung und VfB. Weiß ich nicht, für die vor Ort sind, ist sowieso der VfB im Vordergrund.
David ist auch in Groß-Asbach.
Auch das noch, das heißt, das haben wir auch noch für euch. Der Sonntag wird richtig heiß und wir hoffen auf 3 Punkte für den VfB. In der Ferne beim Heimspiel. An der Stelle wie immer die Anregung an euch. Meldet euch bei uns info@meinvfb.de auf allen möglichen Social-Kanälen @meinvfb. Lasst uns Sternchen da und Daumen hoch. Philipp, wollt noch was sagen?
Ja, ich habe auch nochmal Bezug nehmend auf eine Mail, die wir bekommen haben. Bisschen Housekeeping. Der Paul hat uns geschrieben und hat Bezug genommen auf sowohl meine Aussage im 90+3 als auch eben dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Von wegen, so eine Choreo ist ein Novum in Stuttgart gewesen. Das ist nicht korrekt. Ja, es gab schon mal 2 Choreografien, die ähnlich groß waren, die ähnliche Dimensionen hatten, die auch nicht nur Kanzschatterkurve, sondern eben auch Gegengerade überspannt haben. Und die eine tatsächlich, die kann ich mich wirklich noch erinnern. Leider habe ich mich nicht daran erinnert am Wochenende, als ich diese Geschichte schrieb. Und zwar ist das das DFB-Pokal-Halbfinal-Heimspiel gewesen damals. United Colors of Stuttgart hieß die. Vielleicht klingelt es da beim einen oder anderen. Ja, das war das Halbfinale 96-97, als er nach Berlin, bevor es nach Berlin ging, um den Pott da zu holen. Und die andere, nee, Quatsch, nicht anders. Ich habe es tatsächlich falsch wiedergegeben. Diese Pokal-Halbfinal-Heimspielnummer war nicht dieses United Colors of Stuttgart. Aber die gab es 99-2000 gegen Borussia Dortmund. Und das war tatsächlich die ich meinte. Also dieses United Colors, das klingelte bei mir. Aber ist wie es ist. Ich habe das nicht korrekt wiedergegeben. Insofern ist hiermit hoffentlich der ganzen Thematik genügend getan. Und ich hoffe, wir werden das nochmal erleben, während wir diesen Podcast weiter produzieren. Nämlich so ein Riesending. Das war stark, haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Ja,
ja, wollte gerade sagen, gut, dass wir es gesagt haben. Brett.
Vom Schwabensturm organisiert und mit Forza VfB auch ein sehr schönes Motto.
Definitiv. Und danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Also auch, dass Philipp das hier gerade noch eingespeist hat. Das zeigt doch einfach, dass wir die besten Hörer haben, oder? An der Stelle.
Wenn wir ein bisschen Bauchpinseln wollen an der Stelle, haben wir das jetzt genau richtig gemacht. Ja.
Danke euch, dass ihr dabei wart. Viel Spaß euch am Wochenende. Felix, gehabt dich wohl.
Ja, ab nach Sinsheim, Hoffenheim, wie man es nennen will. Ich bin auch dabei. Freue mich, das wird groß.
Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei.
Ja, sehr schön. Genau das.
Bis nächste Woche, Leute.
Podcast statt.
Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.